4. Mut zur Freiheit. Demokraten weichen nicht. Gerhard Rudolf Baum machte sich im Laufe seines langen politischen Lebens gewiss nicht immer Freunde. Auch ich befand mich des Öfteren auf einem anderen Standpunkt als er. Was Baum aber noch in seiner Zeit als Bundesinnenminister demonstrierte, war die wichtige Lehre: Demokraten weichen Diskussionen nicht aus. So wie das berühmte Bild von Ralf Dahrendorf und Rudi Dutschke auf dem Autodach in Freiburg als Beispiel für die Kraft der Diskussion ins kollektive Gedächtnis unserer Demokratie eingegangen ist, so haben viele noch den Gesprächsband »Der Minister und der Terrorist« von Baum und dem damaligen Linksterroristen Horst Mahler in Erinnerung. Baum wagte Ungeheuerliches. Er stieg mit einem verurteilten und inhaftierten Terroristen in die Debatte und versuchte damit, demokratische Brücken in die Kreise der RAF-Sympathisanten zu schlagen. Solchen Mut sucht man heute vergebens. Vielmehr werden diejenigen, die auf ähnlichem Weg versuchen, demokratische Brücken zu Sympathisanten problematischer politischer Kräfte zu schlagen, als antidemokratische Wegbereiter diskreditiert. Als die designierte Bundestagspräsidentin Julia Klöckner vor der konstituierenden Sitzung des 21. Deutschen Bundestages öffentlich erklärte, sie habe allen Fraktionen angeboten, für eine Vorstellung in den jeweiligen Fraktionssitzungen zur Verfügung zu stehen, musste man nicht allzu lange auf die Empörung warten. Die beiden Fraktionsvorsitzenden der Grünen, Britta Hasselmann und Katharina Dröge, nahmen zwar für ihre Fraktion das Gesprächsangebot schriftlich an, fügten jedoch hinzu: Der medialen Berichterstattung entnehmen wir allerdings, dass sie dieses Angebot zur Vorstellung nicht nur den demokratischen Fraktionen im Deutschen Bundestag gemacht haben, sondern auch in Erwägung ziehen, eine Vorstellung auch bei der Fraktion der Alternative für Deutschland anzubieten. Beide baten Klöckner um Klarstellung, ob dies zutreffe, und stellten weiter fest: Es wäre das falsche Signal der Normalisierung gegenüber einer Fraktion, deren Abgeordnete mit rechtsextremen und verfassungsfeindlichen Aussagen Politik machen. Wir würden die weiteren Planungen unserer Fraktionssitzung von ihrer Antwort abhängig machen. Der passiv-aggressive Ton war offensichtlich überzeugend. Julia Klöckner kam eine Terminkollision in die Quere, weshalb ein Besuch der AfD-Fraktion vor ihrer Wahl nicht mehr stattfinden konnte. Von dieser Episode ging aber ein klares Signal aus. Das moralische Aufblasen der Grünen war erfolgreich gewesen. Die einst selbstbewusste Union gab der 11% Ökopartei klein bei. Zum Dank für diese Kooperation erhielt Julia Klöckner das schlechteste Ergebnis bei einer Bundestagspräsidentenwahl in der Geschichte. Die Lernerfahrung der Grünen lautete: Wenn wir böse werden, spuren die anderen schon. Versetzen wir uns in deren Gedankenwelt, können wir ihre Lesart selbstverständlich nachvollziehen. Darin ist nämlich das meiste untragbar, was nicht der eigenen Programmatik entspringt. Nachvollziehbar war aber auch der ursprüngliche Gedanke Klöckners. Denn es ist ihre Aufgabe als Bundestagspräsidentin, Sachwalterin aller Abgeordneten zu sein. Was soll sie nach Ansicht der Grünen tun, wenn Mitglieder der AfD-Fraktion tatsächlich begründete parlamentarische Anliegen haben, die einer Klärung durch die Präsidentin bedürfen? Soll sie erst das Einverständnis der Grünen einholen, bevor sie mit ihnen spricht? Oder soll sie besser gleich auf Diskursvermeidung setzen, um sich bloß nicht der Normalisierung der AfD schuldig zu machen? Ich mische mich in die machtpolitischen Überlegungen anderer Parteien nur ungern ein. Allerdings habe ich mich schon gefragt, wieso Friedrich Merz so tölpelhaft in die grüne Falle gelaufen ist. Denn dass Julia Klöckner ihr Angebot ohne vorherige Rücksprache mit dem mächtigen Partei- und Fraktionsvorsitzenden gemacht hat, kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Entsprechend war für jeden, der kein blutiger Anfänger im politischen Geschäft ist, klar abzusehen, dass eine entsprechende massive Empörungswelle geschoben werden würde. Darauf hätte man vorbereitet sein müssen. Will heißen, entweder man ist bereit und imstande stehen zu bleiben, oder man lässt es gleich. Wäre ich Vorsitzender der Unionsfraktion gewesen, hätte ich Britta Hasselmann und Katharina Dröge freundlich erklärt: Selbstverständlich sind eure Abgeordneten frei in ihrer Entscheidung. Mit Blick auf euren Kandidaten fürs Amt des Vizepräsidenten sind es die Abgeordneten meiner Fraktion übrigens auch. Ich denke, das hätte geholfen, das eine oder andere Missverständnis friedlich aufzulösen. Es hat sich in den vergangenen Jahren insbesondere im linken politischen Lager eingebürgert, eine bestimmte Art der Diskursverweigerung als Heldentat auszulegen. Wer nicht mit den Nazis rede, zeige angeblich Haltung. Tatsächlich ist eigentlich nicht Mut, sondern Angst die Triebfeder einer solchen Fluchtreaktion. Denn wer fest auf dem Boden seiner politischen Position steht, der braucht nicht zu befürchten, dass der andere ein besseres Argument auf den Tisch legt. Dann kann man die Gegenseite nach allen Regeln der demokratischen Kunst auseinandernehmen. Alternativ, das geschieht in lösungsorientierten Auseinandersetzungen bisweilen, gibt es vielleicht wirklich ein besseres Argument als das eigene. In dem Fall wäre es im wohlverstandenen demokratischen Sinne, dieses auch anzuerkennen. Das Weglaufen vor einer entsprechenden diskursiven Auseinandersetzung löst also keine Probleme, sondern schafft nur welche. Denn erstens kann man nicht Toleranz von anderen einfordern, wenn man selbst nicht einmal imstande ist, mit dem Gegenüber wie mit einem Menschen zu reden. Zum Zweiten führt genau diese Vorgehensweise zur Sprachlosigkeit zwischen den verschiedenen Gruppen und fördert damit die Spaltung der Gesellschaft, also eben das, was man der anderen Seite andauernd unterstellt. Wer das Motto »Wir gegen die« als Hauptbestandteil seiner politischen Identität vorlebt, kann nicht anschließend weinerlich beklagen, dass niemand mehr miteinander redet. Diskursflucht als heroischen Akt zu feiern, ist das eine. Eine noch größere Heldentat vollbringt aber derjenige, der die politischen Mitbewerber durch moralischen Druck auf die eigene Linie zwingt. Das Problem hierbei ist offenkundig. Wenn deutlich wird, dass die tiefer empfundene Moral die Entscheidungen der Regierung und des Parlaments bestimmt und nicht das bessere Argument, geht unser demokratisches System den Bach runter. Denn dann treten wir in einen Empörungswettbewerb, den der Einzelne vielleicht gewinnen kann. Im Streit um die größte Lautstärke rückt aber das Ringen um die effektivste Lösung unweigerlich in den Schatten. Deshalb gilt, Demokraten weichen nicht. Sie weichen weder linken noch rechten Populisten aus, weil sie an die Kraft des besseren Arguments glauben. Und sie weichen moralischem Druck nicht, weil sie wissen, dass das Starren auf kurzfristige politische Geländegewinne die demokratische Kultur zerstört.